Ihr hört Germanen auf F5. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Und bei uns wird ganz demokratisch entschieden, dass also die Hörer entscheiden, wer hier mitmacht. Und nach langem Geplänkler haben wir die Verhandlung mit mit Annemarie beendet. Sie ist wieder im Boot.
Die ist raus.
Maria ist raus, Annemarie ist wieder drin.
Ich war doch schon beim letzten Mal wieder da. Hallo.
Ja, ich weiß, aber dass der Kommentar war entweder einen Tag zuvor oder irgendwas, ich weiß auch nicht. Jedenfalls wurdest du vermisst. Es klang so, euch Pappnasen will keiner mehr.
Ja.
Ja, hat Annemarie selber geschrieben.
Wahrscheinlich.
Hat es Maria geschrieben?
Pseudonym. Mir kam ja gleich diese E-Mail-Adresse bekannt vor, Lost Marie, aber ich konnte die nicht zuordnen. Möglich ist alles. Gut, also wir haben, wie es so der Brauch ist, drei Serien rausgesucht.
Ja, und der Erik und der Alex sind auch mit
und
da.
Und der Rest ist auch
so, die, ach Mensch, vergesse ich schon wieder ganz hier. Ja, drei Serien.
Die immer da sind, die haben wir dann nicht böse, weil die...
Ach, der Erik. Hallo Erik.
Wir machen bald unseren eigenen Podcast über Filme. Ach nee, machst du ja auch schon. Dann vielleicht über...
Jetzt sagt er wenigstens mal Hallo, oder habe ich das überhört jetzt hier in meinem Alter?
Tag.
Nee, der Erik.
Oh, ich habe doch schon Hallo gesagt.
Napsülzenverein hier und der Alex.
Ja, hallo.
Mann.
Schon am Anfang hier so eine Euphorie.
Und jetzt schon wieder, ja. Und dann gehen die Serien bergab, ich sag euch. Ich sag's.
Aber nee, tatsächlich nicht. Gute Sachen, bleibt dran, liebe Hörer und Hörer.
Heißen Scheiß sozusagen.
Eine Serie läuft auf Amazon, Truth Seeker, die kam besonders gut bei Annemarie an, so viel vorweg. Dann Die Barbaren oder nur Barbaren, da war mir gar nicht klar.
Aber auch super Annemarie.
Hat sie gleich zweimal durchgeguckt komplett und sie freut sich auf die zweite Staffel, so viel vorweg als Spoiler. Und Queen's Gambit, das haben wir gar nicht besprochen, wer Queen's Gambit vorstellt, aber ich würde einfach sagen, ich fange einfach mal an, die vorzustellen. Und Annemarie schlägt dann in die Bresche für all das, was ich da wieder unter den Teppich gekehrt habe und nicht gesehen habe oder übersehen habe. Ansonsten frage ich kurz in die Runde, gibt es irgendwas an News? Da passiert ja auch nichts mehr, ne? Gibt es noch Leute? Also außer, dass jetzt hier unter Umständen Trump doch Präsident wird, gibt es ja nichts.
Bei der nächsten Aufnahme nehmen wir mal die mittlerweile ist es die dritte oder die vierte Ableger von The Walking Dead. Die haben ja irgendwie auf Amazon jetzt noch eins rausgebracht, glaube ich, lange davor, keine Ahnung.
Ach, das passt, da bin ich bei der ersten Folge schon eingeschlafen, da kann ich noch mal mitgucken.
Aber irgendwie lutschen die das Ding immer weiter aus und ich weiß gar nicht, wer das noch guckt, aber das können wir mal im nächsten Podcast. Ja,
also können wir das mal gucken.
Das heißt Beyond the Walking Dead oder irgend sowas? Nee,
A World Beyond.
Oder A World oder sowas. Naja,
auf jeden Fall.
Können wir
das Gutes drüber gehört.
Nee, das ist ja deswegen. Auch, wir müssen auch mal, wie gesagt, auch mal andere Sachen gucken, haben ja einen Auftrag und können immer noch gucken, was uns gefällt.
Ne? Bildung.
Würde ich ja nur schwedische Krimis gucken. Geht ja auch nicht.
Aber ihr mögt doch Bjarne Mädel, ne? Hallo?
Yay.
Ja.
Oh, ich sehe schon wieder, das wird schon wieder so halb gewalkt. Ja, jedenfalls habe ich heute Morgen, der hat auf Deutschlandfunk Kultur, meinem Lieblingssender, gibt es jedenfalls ein Kriminalhörspiel mit Bjarne Mädel. Oh Mann, Jenskin. Ja. Sörensen hat Angst.
Gut.
Ja, ihr seid doof. Also, euch spiele ich nicht mehr.
Aber wenn wir gerade bei Tipps sind, ich habe letztens wenn wir auch gerade bei Amazon sind oder bei Prime Video, wie auch immer das jetzt heißt, mal ein bisschen durchgeguckt und da kann ich eine Empfehlung ausgeben, auch wenn ich es vor, weiß ich nicht, 15 Jahren gesehen habe. Und zwar haben die alle Staffeln von NipTuck, Das ist eine Serie über, ich glaube, seit eins kam das immer. Über zwei Schönheitschirurgen, ich glaube in Miami, die halt viele private, aber auch persönliche Probleme haben. Also ich kann mich da erinnern, die mussten dann irgend so einen Drogenbaron, mussten sie ein neues Gesicht machen und der hat die irgendwie erpresst und es geht um sehr viel auch Gewalt und Sex und man hintergeht sich und Leute sterben auch. Das war eine der ersten Serien von Ryan Murphy, den wir ja kennen. Der hat danach Glee gemacht und macht jetzt die ganzen American Horror Story, American Crime Story. Hollywood hat er jetzt gemacht und genau, Nip/Tuck, also wirklich von, warte, ich gucke gerade mal nach, 2003 bis 2010 lief das, also echt schon 17 Jahre her, Kinder, wie die Zeit vergeht. Genau, war ab 16. Und ja, also wie gesagt, ich fand es damals gut. Ich weiß nicht, wie es gealtert ist, ob man das noch schauen will, aber habe ich bei Amazon gefunden und dachte, ja, falls da mal jemand reinschauen will.
Ich habe auch eine Empfehlung. Star Trek Discovery hatten wir geguckt gehabt damals, hatten wir, glaube ich, rezensiert hier in der Sendung. Mhm. Und ich hatte es dann ja auch mit Begeisterung geschaut, die erste Staffel. Habe mich auch auf die zweite gefreut und da habe ich nie einen richtigen Zugang gefunden bei der zweiten Staffel. Das war mir irgendwie nicht so das Wahre. Ich habe es dann irgendwann mal durchgeguckt, um es durchgeguckt zu haben. Mehr so nebenbei lief das dann mit, weil es hat mir einfach nicht so wahnsinnig gefallen, die ganze Storyline, die in einer zweiten aufgemacht wurde. Und habe jetzt ein ganzes Stück gewartet, bis ich die dritte angefangen habe, die es ja jetzt seit ein paar Wochen gibt. Und die senden ja immer eine neue Folge pro Woche, so ähnlich wie bei Mandalorian. Und habe jetzt am letzten Samstag, lag ich zu Hause auf der Couch, irgendwie hatte ich Ruhe unten auf dem großen Fernseher und da habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du da mal rein. Und ey, wow. Ich kann nur sagen, also völlig spoilerfrei kann ich sagen, die dritte Staffel macht ja was, die startet halt in einer neuen Zeitlinie. Und zwar ist die Zeitlinie etwa 1000 Jahre voraus. Was natürlich den Machern völlig freie Hand lässt in dem, was da so passiert. Das sind nicht diese ganzen, sag mal, Star Trek-Nazis, die hier sagen, ja, das muss alles so und so sein und das passt nicht in den Kanon und das muss da sein und doch. Sondern die sind völlig unabhängig davon und ey, wow, wenn du dir vorstellst, Star Trek spielt ja jetzt schon in der Zukunft von uns aus gesehen und dann nochmal 1000 Jahre voraus, was gibt's da alles für Möglichkeiten, technische Gadgets, Weiterentwicklung, wie hat sich die Gesellschaft entwickelt, was ist mit der Föderation, was ist da passiert, welche Allianzen, das ist so wahnsinnig gut gemacht und ich kann es nur jedem empfehlen, also man kann das locker gucken, auch ohne die vorhergehenden Staffeln gesehen zu haben, weil es fängt irgendwie komplett neu an, macht so eine Art Reboot, so ein Jump the Shark irgendwie. Wahnsinn. Dritte Staffel. Ja, reingucken. Tolles Ding.
Ich hatte ja, habe ich ja schon mal angekündigt, Babylon Berlin auf der ARD Mediathek die drei Staffeln mir mal angeguckt. Ist jetzt auch nicht so schlecht wie mal, keine Ahnung, haben wir das mal das besprochen?
Nee, wir hatten das auf dem Radar, wollten das. Es ist ja wieder diese von Kutscher, ja. Ne? Diese Bücherreihe.
Auch das, ja. Also da.
Nee, warte mal, Babylon
absolut,
Berlin.
Wenn man jetzt Weihnachten mal. Irgendwie gelangweilt rumsitzt, kann man da auch mal reingucken. Ist noch bis Ende Januar, meine ich, komplett verfügbar in der Mediathek. Auch das ist durchaus
gut. War das in, was in den 30ern spielt oder zur Machtergreifung von Hitler? Also so aufbautig?
Ja, davor in der Weimarer Republik, genau. Also ist gut gemacht, auf jeden Fall. Kann man nichts Negatives sagen. Muss man halt mögen, so diese Zeitlinie, ne? Aber ansonsten ist das gut.
Ich hatte jetzt, ich sag nicht wo, nur gehört, dass jetzt dass der neueste Band Olympia rausgekommen ist und die Rezensentin hat er halt auch gelobt, dass das er als
ZDF Kultur.
Nee, Deutschlandfunk Kultur, man hört mir überhaupt nicht zu, ihr verdammte Axt. Okay. Nee, aber der meinte halt, dass der in der Sprache und in dem Gestus relativ gut in der Zeit ist und was er gelobt hat, war die Tatsache, dass der nicht so erzählt, wie also dass er weiß, was kommt. Zu dieser Zeit, sondern die Figuren halt immer die Zeit aus der Sicht desjenigen erleben, der nicht weiß, was kommt. Und das macht es halt besonders authentisch oder besonders nah.
Das merkt man auch in der Serie, dass die schon so diese ganze Zeit da, dieses Flair und dieses was kommt so einfangen, ne? So dass dann die ersten braunen Hemden auf der Straße rumlaufen und mit die erst auslacht, ne? Aber man als Zuschauer weiß man, was dann kommt, ne? Und dass dann alle Sozialisten und Juden irgendwo verfolgt werden. Also das ist schon ist ein guter Kriminalfall immer drin, aber halt auch so diese historische Komponente und die macht das eigentlich ganz spannend. Aber man muss es halt mögen, man muss halt diese Zeit, die Historien, den Historienaspekt mögen und dann ist man da echt gut unterhalten, absolut. Und gute Musik, gute Filmmusik, so 20er, 30er Jahre Filmmusik, also ist echt cool gemacht.
Ja. Gut. Also, kleine Tipps am Rande. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Kerngeschäft unseres Podcasts, dem Besprechen von Serien. Die erste Serie ist Queen's Gambit, die, weiß ich nicht, jetzt einen Monat oder so auf Netflix verfügbar ist. Es ist eine Miniserie, sind 7 Teile, die mir von diversen Seiten angetragen worden ist. Und ich weiß gar nicht, wer sie dann letztlich vorgeschlagen hat, bei uns im Team jedenfalls.
Ich.
Natürlich, die Anne-Marie.
Und eine kleine Anekdote dazu, aber auch nur, ich hatte davon gar nichts gehört. Man hatte die in der Netflix-App auf dem Handy als hier demnächst, kommen doch da immer so irgendwelche Empfehlungen. Und ich habe es nur beim drüber scrollen und ich dachte, das ist Emma Stone in der Hauptrolle. Und nur deshalb dachte ich, ach geil, guckst du mal rein, keine Ahnung, worum es geht, sieht irgendwie nach von vor 50 Jahren aus, Emma Stone, alles klar, könnte gut werden. Ja. Und Spoiler Alert, es ist nicht Emma Stone, aber das macht es nicht weniger schlecht.
Nee, es ist Anya Taylor-Joy. Auch das ist ein geiler Name, muss man sich vielleicht merken. An sich, jetzt mal losgelöst von der eigentlichen Handlung, auf die ich gleich kommen werde. Wen hat diese Serie auch so ein bisschen an hier die fabelhafte Welt der Amelie erinnert? So vom Setting, von dem, vom Flair, auch von dieser Hauptdarstellerin, die das übrigens wunderbar spielt. Also mich hat immer irgendwie das daran erinnert. Aber ich sehe schon, es kommt kein Echo. Anscheinend bin ich der Einzige, der wieder diesen verqueren...
Nee, aber ich sag mal, Anna Taylor-Joy ist jetzt nicht neu in dem ganzen Game hier. Also wer da ein bisschen sich für Kino interessiert, war zuletzt im Kino in dem Film The New Mutants, in dem neuen Marvel-Film. Dann hat man sie vorher gesehen, bei Glass war sie mit dabei, bei Emma in dem Film war sie dabei, in dem Oscar-nominierten. Bei Split war sie dabei, bei Das Morgan Project kann ich sehr empfehlen, den Film. Ja, also die ist keine Unbekannte.
Ich habe mir davon aber nicht einen auf den Film geguckt, ne?
Aber dann guck mal das Morgenprojekt.
Ja, ich hab's tatsächlich schon aufgeschrieben. Glass fiel mir wieder ein. Das war das mit Bruce Willis, ja?
Ja, irgendwie. Den fand ich jetzt so schwach. Aber wir reden jetzt ja nicht über Filme. Guck mal, das Morgenprojekt gibt's bestimmt irgendwo zum Streamen.
Das kannst Cooler du Film. Ja noch machen.
Weil da geht es um das Thema hier diesen Test, den man macht, um zu feststellen, ob eine künstliche Intelligenz und so weiter. Ob man das als Mensch erkennt oder nicht, weißt du, so. Den Turing-Test, genau.
Ach so, du meinst, ach so, ja, ach, das ist das Morgenprojekt. Cool, das klingt interessant. Also nochmal zurück, Damen, Gambit oder Queens, was denn? Nein, ich finde, das klingt cool, ich mag sowas.
Ja, es war jetzt eine sehr schöne Unterhaltung.
Achso, siehst du, dafür sind wir berühmt. Und dann kommen wir zur nächsten Serie. Das war die Besprechung zu. Also, Damen Gambit heißt diese Serie auf Deutsch, falls ihr sucht. Netflix hat es ja immer noch nicht hinbekommen, dass wenn man manchmal den englischen Titel sucht, findet er das nicht. Beziehungsweise, wenn hier in den Dokumenten das Deutsch, der deutsche Titel steht, findet er das umgedreht nicht. Das, ich weiß auch nicht, wie die das hinkriegen. Aber egal. Also, Damen Gambit oder Queen's Gambit. Und ich weiß gar nicht, da muss man jetzt kein großer Prophet sein. Das kennt man unter Umständen, wenn man schon mal was von Schach gehört hat. Ist eine Eröffnung und deswegen geht es da tatsächlich auch um Schach. Und dann sieht man aber auch, okay, die Hauptdarstellerin ist eine Frau. Ganz ehrlich, muss ja wohl halbwegs auf einer wahren Begebenheit beruhen. Ich habe mich ja nicht eingelesen, aber ich kenne keinen Großmeister, der jemals irgendwie weiblich war und Schach gespielt hat. Also ich könnte wetten, es gibt du bestimmt welche.
Du kennst ja alle Großmeister.
Nein. Also komm.
Was bis heute.
Andersrum.
Da war natürlich gestern ein Bericht auf MDR Kultur über Großmeister.
Ach, sag mal, Leute, das ist Deutschlandfunkkultur.
Alles.
Aber na, kennt ihr einen? Habt ihr schon mal einen gehört?
Also Daniel, es basiert auf einer Buchvorlage. Es
nur
ist
Buchvorlage.
Nicht based on a true
okay.
story. Ja.
Ach Mensch, schade.
Nee, aber ich sag, gibt's doch nicht, oder? Ne? Ist doch nicht. Also egal, jetzt lass mich mal, stört mich doch mal nicht in meine Kreise. Also Damen-Gambit, es geht um Schach, aber nicht nur um Schach, sondern eigentlich in der Hauptrolle, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt die Kleine eigentlich nochmal?
Beth.
Gespielt von Anya Taylor-Joy, den Namen habe ich mir gemerkt, warum auch immer. Die spielt ein Wunderkind. Ne? Eröffnungsszene, ist in einem Hotelzimmer, sie wacht auf, verkatert, alles durcheinander. Und wir sehen, sie trifft auf ein ganz großes Spiel, wo wir später erfahren, wer das nachher ist. Und dann haben wir einen Schritt zurück und man merkt die Entstehungsgeschichte, wie sie da hingekommen ist. Und das Besondere dabei ist, sie hat relativ früh ihre Mutter verloren, kommt in ein Waisenhaus, Dort hat sie nicht so viel zu lachen, wird quasi drogenabhängig, weil zu der Zeit es wohl so üblich war, dass man die Kinder einfach, ich sage mal, mit Ritalin oder irgendwas Vergleichbaren abends stillgelegt hat. Und sie entwickelt eine Sucht, bis irgendwann diese Pille halt auch verboten wird und nicht mehr gegeben wird. Und dann merkt man halt, dass da viele von diesen Kindern halt wirklich süchtig nach diesem Medikament waren. Sie hat aber im Keller, während die Schwämme aufklopft, ist der Hausmeister so ein bisschen stuffeliger, grumpeliger Typ, der ihr das Schachspiel beibringt, aber auch nur deshalb, weil sie beharrlich danach fragt und dann wissen will, was ist. Und man merkt schon, die Kleine hat ein unheimliches Talent, erstens komplexe Sachverhalte zu erfassen, also nachher auch Mathe und die ganzen Unterrichtsmaterialien. Und sie braucht halt nur zu sehen, wie der Hausmeister gegen sich selbst Schach spielt und hat dann ein gewisses Gespür dafür, was Figuren können und was. Und er nimmt sich jedenfalls ihr an und sie lernt halt Schach spielen und sie lernt unheimlich schnell und ist innerhalb kurzer Zeit dem Hausmeister überlegen. Dann kommt einer aus dem Nachbarcollege und dann schlägt sie quasi das gesamte Schachteam. Und man merkt halt, sie ist mit Feuer und Flamme dabei. Sie hat natürlich auch diese kleine Unterstützung, ne? Sie kriegt Literatur und spielt die Partien im Kopf nach und das kann sie am besten, wenn sie eben diese kleinen grünen Pillen einwirft. Alice im Wunderland lässt grüßen, also sie spielt dann quasi die Schachpartien an der Decke nach und das wäre jetzt vielleicht, also mich hat das schon gereizt, sie zu sehen, wie sie Schach spielt, wie sie da rangeht. Das ist dann auch, die Titel sind dann auch nach der Eröffnung verschiedenen Mittelspiel, Endspiel und eingeteilt. Und man merkt halt auch so pro Episode, wie sie quasi in den Jahren voranspringt und immer besser wird. Und ihr Ziel ist es letztlich, sag ich mal, Schachgroßmeisterin zu werden. Hat aber bis dahin einige Probleme zu lösen. Auf der einen Seite wird sie später adoptiert, findet eine Familie, die ganz gut mit ihr zurechtkommt, beziehungsweise zumindest einseitig die Mutter nimmt sie ein wenig unter die Fittiche, weil sie als Adoptivkind mehr so, zumindest am Anfang wahrscheinlich so ein Companion ist, der sie betreuen soll, weil der Mann halt viel auf Dienstreise ist, bis er irgendwann auf Dienstreise bleibt und nicht zurückkommt. Und es stellt sich heraus, dass man mit Schachspielen in den USA halt auch ein bisschen Geld verdienen kann. Also, ne, also sie geht dann auf Turniere, weil sie halt gut ist und finanziert dann quasi da den Unterhalt der Mutter mit. Problematisch wird, wir sehen am Anfang ja schon, dass sie vielleicht nicht nur das Drogenproblem hat, sondern auch so ein bisschen Alkoholproblem hat, was ihre Leistungsfähigkeit zumindest, wie es scheint, nicht einzuschränken scheint. Also zumindest eher manchmal noch beflügelt. Also sie wird dann ruhiger, wenn sie die Pillen einwirft. Mit dem Alkohol klappt das ganze Sache auch noch so ein bisschen besser. Und die Mutter ist dann so ein bisschen dafür verantwortlich, wie sie das geworden ist. Also dieses Umfeld, ne, aus Waisenhaus und Mutter führt dann dazu, dass sie quasi diese ganzen Süchte da entwickelt. Das Gute bei dieser Serie ist, dass man auf der einen Seite sie beobachtet, wie sie quasi sich langsam, ich sage mal, zur Schachgroßmeisterin hocharbeitet und gleichzeitig aber auch so einen Rückblick in ihre Kindheit hat oder in ihren Werdegang. Und das wird so spannend erzählt, wenn man sich, wie gesagt, selbst wenn man das Spiel nicht mag, ich weiß nicht, also die Bewertung zeigt, ich weiß nicht, ob alle von uns Schach spielen, aber wenn man einen Bezug zum Schachspiel hat, ist nicht Voraussetzung, dann ist das vielleicht noch ein bisschen griffiger, nachvollziehbar. Ne? Also was sie sich da an Büchern und Partien quasi so verinnerlicht, das ist schon ein riesen Komplex. Und wie sie dann von der, ich sag mal, hier Dorf- und Kreismeisterliga des Schachspielens sagt, die können alle nicht spielen, weil sie nicht drüber nachdenken, in die etwas größere Liga, ich weiß gar nicht, wo das erste große Spiel war, irgendwo war, kommt und merkt, dass dort alle zumindest auf ihrem Level sind und trotzdem ist sie in der Lage halt eben noch mitzuhalten, bis sie irgendwann an ihre Grenzen stößt, aber ist relativ weit in der Miniserie drin und merkt, dass es okay, das ist zum ersten Mal, ist sie dem nicht gewachsen, ne? Was sie aber dann tatsächlich auch wieder nur anspornt, eben noch weiterzumachen. Also es ist nicht so, dass das so ein tatsächlich einschüchterndes Erlebnis ist. Gleichzeitig hast du immer wiederkehrende Gefährten, diese quasi in diesem Zirkus des Schachspiels immer auftreten. Die sind Zwillinge, oder, Anne-Marie? Die zwei, die da immer am Anfang.
Genau,
die sie halt dann auch so als auch Tutor, Mentor so ein bisschen unterstützen. Ne? Diese ganz am Anfang, die kommt ja zum ersten Turnier und hat keine Ahnung, wie so ein Turnier funktioniert, was das Ranking ist.
Genau,
und sowas.
Also am Anfang ist sie so 12, 13, 14 und wir begleiten sie so bis 19, 20 ungefähr. Und genau. Da lernt sie natürlich immer mal Leute kennen und sieht welche wieder, die sie früher vielleicht noch nicht besiegen konnte.
Und das ist halt tatsächlich, also es ist so eine, in letzter Zeit kommt das selten vor, dass du halt wirklich so Serien hast, die einen so mitreißen. Fantastisch ist, dass es eine Miniserie ist. Das sind halt diese 7 Episoden, danach ist Schluss. Die haben unterschiedliche Spiellängen, so von einer Stunde bis dem klassischen Format von 40, 45 Minuten. Aber jede einzelne Folge ist so, also ich empfand die so spannend zu sehen, wie die sich entwickelt, wie sie vielleicht aufs falsche Gleis kommt, wie sie trotzdem dran bleibt an ihrem Ziel, was für Hindernisse sie zu überwinden hat. Es gibt eine Episode, die fand ich unheimlich lustig, die auch ein bisschen weiter drin ist, wo die Mutter dann pausenlos irgendwelche Entschuldigungen gegenüber der Schule, also sie ruft da mal an, sagt, ja, sie hat immer noch die und die Krankheit, das geht nicht, und die fliegen halt, jetten da quasi durch Amerika, um an den Turnieren teilzunehmen. Das war irgendwie interessant. Und es ist einfach ein sympathischer Charakter, also die Schauspielerin, für mich komplett neu, habt ihr gehört, Erik, die hat schon bei unzähligen Filmen mitgespielt, die hat so eine irgendwie, ich würde sagen, naive Art auf der einen Seite und trotzdem beharrlich in ihrem Wesen und lernt und macht und schaut und spielt Schach ohne Ende irgendwie, aber mit einer Leidenschaft, die wahrscheinlich nur wenige entwickeln, bei welchem Thema auch immer. Und ich fand das einfach großartig gemacht. Es passt so in diese, ich weiß gar nicht, welche Zeit spielt das, in den 30ern, 20ern?
60ern,
doch, so spät schon. Das Setting ist super, ne? Die Kostüme passen, das ganze Umfeld, die, wenn die in so einen Drugstore gehen, dann liegen da die ganzen alten Times Magazine rum oder das Verabreichen von Medikamenten, das Prescription, das ist immer noch das Alte, ne? Da kannst du halt so dreimal auffüllen, tralala, und kriegst deine Medikamente. Und sie zweigt dann auch, weil sie die Mutter auch Depressionen hat, oder die Mutter hat Depressionen, kriegt die gleichen Medikamente, dann hat sie wieder einen Zugang zu diesen Pillen und sowas. Also da kommt so vieles zueinander, was auch nicht irgendwie aufgesetzt wirkt, was halt so ein homogener Fluss ist, ne? Also wo du sagst, das könnte genauso gewesen sein. Und ich fand es halt unheimlich spannend. Und wie gesagt, Daumen hoch, unbedingt reingucken von mir aus. Ann-Marie, habe ich zur Grundgeschichte irgendwas vergessen, ohne zu viel zu spoilern?
Nö, hast du eigentlich ganz gut. Also es ist wirklich, wie gesagt, wir begleiten sie da über mehrere Jahre. Das ist auch wirklich nur in der ersten Episode, dass wir sie in diesem Kinderheim sehen, wo sie eben, weiß nicht, 8, 9 ist vielleicht. Da wird sie eben noch von einer anderen Schauspielerin gespielt. Und dann eben, sobald sie adoptiert wird, dann eben ist das dann die ganze Zeit diese Schauspielerin, diese Anja. Und ja, es ist, ich bin da voll und ganz bei dir. Also ich fand es mega spannend auf der einen Seite, und aber jede Folge stand auch immer so ein bisschen für sich. Also ich war sehr hin und her gerissen, weil ich ja wirklich klassisches Binge-Opfer bin. Also wenn mir eine Serie gefällt, wenn die mir Spaß macht, wenn die mir auch nicht emotional zu sehr zusetzt, dann kann ich da wirklich an einem Abend 5, 6 Stunden schauen. Und die Serie war jetzt eine seit langem mal wieder, wo, wie du ja auch sagst, die Folgen gehen so zwischen 45 und 65 Minuten. Und ich muss echt sagen, also bei mir gingen maximal 2 Folgen abends, weil das dann doch so, also es wird zwar mit einer Leichtigkeit erzählt, aber trotzdem irgendwie so dicht inhaltlich, dass ich immer total geschafft war nach einer Folge. Also ich muss dann immer kurz so durchatmen, weil ja dann doch, es ist so ein bisschen, jede Folge so ein großes Turnier, oder es wird ja immer größer von Folge zu Folge, sie erreicht ja immer mehr oder nimmt sich immer mehr vor. Und da passiert dann so viel, aber es ist so gut erzählt, dass es dir weder gehetzt vorkommt, noch irgendwie super langweilig, dass man was hätte kürzen können, sondern also meiner Meinung nach immer genau richtig. Und ja, und 7 Folgen auch absolut ausreichend, um diese Geschichte zu erzählen. Mir hat es auch vom Setting her total gut gefallen, 60er Jahre, es hat mich total an Mad Men erinnert, die Ausstattung, ihr Styling, auch wenn sie eben immer älter wird und man sieht, sie verdient immer mehr Geld, dass sie da einen eigenen Style entwickelt, die Musik war mega, der Soundtrack, also es hat mich total mitgenommen. Ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Schach gespielt, ich habe absolut keine Ahnung, ich wusste nicht, dass Damen Gambit eine berühmte Eröffnung ist, keine Ahnung, hätte mir sonst was erzählen können. Und mich hat es total geflasht. Ich will jetzt unbedingt Schach spielen.
Ich wollte gerade fragen, hast du Lust? Machen. Es gibt ganz gut, ne, echt, ja. Komm, es gibt tolle Apps, du kannst das sogar online.
Nein, ich finde das so cool mit einem Drink, ja, der dann am Ende voller ist. an so einem geilen alten Brett machen.
Ich würde dir aber empfehlen, also wie der Daniel gesagt hat, es gibt da ganz gute Apps, auch so Lern-Apps, wo du erstmal lernst, was sind so die Züge, was wird dir so empfohlen. Und
ja,
du kannst auch online spielen.
Lass doch mal die Annemarie jetzt ihren Traum verwirklichen.
Kannst du natürlich auch.
Ich sehe sie schon, wie sie da sitzt mit der.
So ein Brett
der
bei
Dings,
eBay schießen und dann
der Wasserpfeife
kannst du da
im
die
Mund.
Figuren setzen, wie du willst.
Genau. So ein schönes Mickey-Maus-Schachspiel oder sowas kann ich mir gut vorstellen,
ja,
bei euch, Annemarie.
Genau, genau. Vielleicht gibt es ja eine Lost-Edition. Ja,
ja,
nein, also mir. Also da tatsächlich auch aus Perspektive von jemandem, die halt überhaupt keine Ahnung von Schach hat, mich hat es total mitgenommen. Und ich fand das auch so wunderschön dargestellt, weil ja nun wirklich sehr, sehr viele Schachspielpartien gezeigt wurden. Auch mal hier dieses Blitzschach und ach, was weiß der Geier. Und es war immer irgendwie aus einer anderen Perspektive. Es wurde immer anders gefilmt. Mal hat man nur kurze Ausschnitte gesehen, mal gefühlt 10 Minuten. Nur von oben die Kamera drauf. Sie auch, die Gestiken, die sie gemacht hat, aber auch die Gegner haben sich ja auch immer alle anders verhalten. Ich fand es gut, dass sie eben eine Frau ist. Das wird natürlich am Anfang, gerade so als junge Teenagerin, als sie anfängt, Bekanntheit zu erhalten, ist das natürlich schon ein Thema, aber irgendwann ist das nicht mehr so, wenn sie dann gegen die Großmeister spielt, dass sie jetzt die Frau ist und die anderen nur Männer. Das fand ich gut, dass das nicht irgendwie so dieser Hauptpunkt war, worauf sich alles ausrichtet. Und sie selbst als Figur war natürlich der Wahnsinn. Also sie hatte so eine coole Arroganz, aber auch so eine Unbedarftheit, so ein bisschen teilweise auch Unwissen. Man wusste manchmal nicht, woran man bei ihr ist oder eben die Leute. Manchmal wusste man ganz genau, woran man an ihr ist. Also ich hatte super viel Spaß mit ihr. Ich fand das perfekt geschrieben. Ich fand auch die anderen Figuren, eben dieser Hausmeister, ganz, ganz toll. Die Mutter hätte ich am Anfang auch ganz anders eingeschätzt. Also wie sich da die Beziehung entwickelt. Also ich bin absolut begeistert. Mein einziger Kritikpunkt ist leider, dass es ab und zu und das kann ich jetzt nicht im Detail erzählen, weil das Spoiler wären, eben Situationen gibt, die einfach so uns hingeworfen werden und die dann entweder nicht zu Ende erzählt werden oder wir dazu keine Vorgeschichte haben. Da gab es so 3-4 Sachen immer mal, das ist jetzt nicht super schlimm, aber dachte ich mir so, was heißt das jetzt? Zum Beispiel, nimmt sie noch die Tabletten, wie oft, ne? Also es gab halt so ein paar Sachen, die hätte man dann doch ein bisschen detaillierter mit 2-3 Sätzen mehr sagen können. Aber ansonsten, also wirklich perfekte Serie. Also ich habe das so gerne geguckt und das war so schön. Also schon allein nur, weil es so schön aussah, muss man da wenigstens den Piloten sehen.
Und der Zirkus, also wenn dieser, ich sag mal, Wettkämpfer, also diese Turniere stattfinden, der ist auch, wo du denkst so, ja, wie kannst du das filmisch spannend umsetzen, ne? Also wo du sagst, das macht irgendwie einen Reiz aus, ne? So, wenn du kannst ja zu jeder Weltmeisterschaft, kannst du ja online die Schachspiele dir angucken und da sitzen zwei Typen, das geht, keine Ahnung, über mehrere Tage, die spielen Schach und es ist also als Beobachter grundsätzlich gähnend langweilig, außer man ist halt so weit mit involviert, dass man sagt, okay, man zieht die Fazit nach.
Wer 5 Stunden History-Podcasts hört und...
ja, natürlich. Aber nee, hör mal zu, was ich sagen wollte. Aber die haben es halt geschafft durch skurrile Charaktere. Also erstens die Russen, ne? Den gut aus, ich sag mal, die amoröse Beziehung oder wo sie immer den nett findet irgendwie und dann so, ach, dahin schmilzt. Aber oder der Typ, der Cowboy da, der da sitzt, wo du denkst, wie passt der dahin? Und das ist einfach cool gemacht. Also ich finde das wirklich super. Das ist eine, die du einfach visuell toll umsetzen, also anschauen kannst, diese Serie. Alex, jetzt kannst du du hast gleich so einen Schach-Podcast abonniert.
Ich bin offizieller Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spieler und Großmeister im Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Richtig. Spiele ich gerne auch Partien nach. Hab auch eine spezielle Öffnung, ich würfel immer die 6. Komm schon mal raus. Nee, also, ja, auf jeden Fall eine wirklich schöne Serie, gebe ich euch vollkommen recht. Also ich gucke sie auch, ich bin glaube jetzt bei der 6. Folge. Es hat so ein Flair, ein spezielles Flair der 60er, 70er, was auch immer Jahre, das gefällt mir auch immer gut. Sehr, sehr schöne Serie. Habt alles gesagt. Trotzdem habe ich nicht diese enorme Punktzahl vergeben, wie ihr es gemacht habt, weil ich zum einen dasselbe gemerkt habe wie die Annemarie. Du wirst immer so mit Sachen konfrontiert und dann sind sie auf einmal weg und du weißt gar nicht mehr, wie ging das denn jetzt aus, weil diese Sprünge zwischen den verschiedenen Altern oder zwischen verschiedenen Generationen sind so ein bisschen seltsam. Und ich hätte mir auch gewünscht, zum Beispiel aus der ersten Staffel, aus der ersten Folge, wo die dann ihre schwarze Freundin da aus dem Kinderheim, das Thema wieder kommt. Keine Ahnung, welches ist in der letzten Folge nochmal da, aber irgendwie, weißt du, da ist so eine Verbindung und dann ist es auf einmal weg und du wirst so ein bisschen, ja, dann ist das einfach nicht mehr. Das fand ich ein bisschen schade. Oder mit dem Hausmeister, ne, dass man vielleicht da irgendwie nochmal dann, aber dann, das ist, den sieht man irgendwie da nochmal in den Gedanken und dann ist der irgendwie auch weg, ne, weil den hat sie ja eigentlich viel zu verdanken, aber irgendwie, ja, das ist dann auch irgendwie tot, der Strang. Und dann muss ich sagen, ja, alle schöne Settings und die reist hierhin und dorthin und mit der Mutter reist sie überall hin, alles cool. Aber irgendwie so ab der vierten, fünften Folge hat es mich etwas gelangweilt, dass die halt dann immer auf irgendein Wettbewerb gefahren ist, auf irgendeinen Contest und dann hat sie da mal alle geschlagen und war die Beste, hat das Ding gewonnen und dann ging es zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten. Und du weißt genau, am Ende, und ich habe die letzte Folge nicht gesehen, aber am Ende wird sie gegen den Großmeister, den Russen, antreten nochmal. Und wie, ich weiß es wirklich nicht, aber wird wahrscheinlich gewinnen, ne? Das wird so enden, ich vielleicht auch nicht. Vielleicht
oder wird's nicht, weil es gibt keinen weiblichen Großmeister insofern. Also ich guck mal, ob es weibliche Großmeister gibt.
Warte mal. Und vom KGB irgendwo weggesperrt, kann alles sein, ich weiß es wirklich nicht. Aber das ist so ein bisschen die Kritik an meiner, an für mich die Kritik, ne? Dass das so halt immer so das Gleiche war, ne? Die reist irgendwo hin, da erlebt sie irgendwas, da hat sie einen Tittertee mit irgendeinem Spieler oder auch nicht, trinkt sich ein, nimmt ein paar Pillen, spielt großartig, hat da gewinnt alles, gewinnt die US Open, gewinnt die Weltmeisterschaft dort und was auf was immer, gewinnt und dann geht's weiter und dann geht's weiter und dann geht's weiter. Ne? Und das war so ein bisschen, fand ich so ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt, also gut zu sehen, gut anzugucken, gar keine Frage, alles schön, wirklich. Ich gucke es mir auch zu Ende an und ich kann euch nur dazu beipflichten, dass es eine tolle, eine großartige Serie ist. Aber mir fehlt so ein bisschen das Drumherum. Es hätte noch ein bisschen mehr sein können, so ein bisschen mehr außer Schach. Ne?
Genau,
mit ihrer
ein bisschen,
Freundin.
Ein bisschen menschlicher von ihr.
Richtig,
als
menschlicher.
Sie ist ja trotzdem Teenagerin und die Mutter, da sehen wir ja dann, da gibt es ja dann noch ein Love Interest, da kommt zumindest ein bisschen was dazu. Aber auch dort, wo sie dann lebt, eben dieses Haus, oder hat sie jetzt überhaupt einen Abschluss? Und genau,
richtig,
das stimmt schon.
Oder mit ihrer Freundin da aus dem Kinderheim, das da hätte noch was sagen können. Aber wie gesagt, das ist so, ja, Kritik auf hohem oder ganz kleine Kritik, also nichts Tolles, aber eine tolle Serie auf jeden Fall. Das guckt sich auf jeden Fall gut weg, gar keine Frage. Und sie auf jeden Fall sympathisch, gefällt mir auch. Das ist schön, den Typen, den Cowboy da, den fand ich ein bisschen albern, wenn ich ehrlich bin, mit seinem Messer da, den haben sie ein bisschen überzeichnet. Hätte auch anders gestaltet werden können. Oh, aber alles in allem, wirklich eine tolle Serie, kann man gut gucken.
So, und jetzt reiche ich es nach. Es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Schachgroßmeister.
Rinnen.
Ja, Schachmachtkreiser der Frau. Denn bei Wikipedia gibt es eine Liste seit 76. Der erste ist natürlich eine Russin gewesen und aktuell gegenwärtig.
Und das gibt es dann aber, das ist dann Weltmeisterin der Frauen und dann gibt
ja,
es ich der Männer.
Ja, anscheinend ist
nee,
das
nee,
irgendwie
also Großmeisterin separiert. Ist ja nicht die Weltmeisterin.
Nee, oder Schachgroßmeisterin,
der
ja.
Genau, das ist
das heißt
quasi
nur,
so ein bestimmter Rang wie beim Judo oder was weiß ich.
Also diese Elo-Zahlen. Was da halt.
Ja, genau.
Warte mal, ich guck mal, was irgendwas steht
Elo?
Hier.
Nee. Daniel, was ist deine Elo-Zahl?
Keine Ahnung, ich spiele mal mit Freunden. Bestimmt so 3.000, 4.000 würde ich sagen.
Nee, der Computer sagt es dir an, wenn du dann ein paar Mal spielst und so. Ja, ist immer ganz interessant.
Naja, warte mal, ich gucke, irgendwo stand es hier. Du musst
das Einzige, was ich...
erzählen, was ich hier... Okay.
Ja, du kannst ja machen nebenbei. Erzähl du mal deinen Senf dazu, Erik. Interessiert zwar keinen, aber erzähl ruhig.
Was wollte denn Alex gerade sagen?
Nee, ich meine, was mir so klar geworden ist bei der Serie, ich kann ja die Grundzüge, ich weiß, wie sie alle ziehen, die Figuren, ne? Das wurde mir ja auch beigebracht.
Mit welcher Punktzahl muss man raus, wenn man würfelt?
Aber ich sag mal, und ich will euch nicht so nahe treten, Daniel und Erik, wir können alle wahrscheinlich Schach spielen, aber so wie die da Schach spielen mit ihren Eröffnungen und ihren Zügen und fünf Schritte oder zehn im Vorfeld wissen, was, wer, wie, wo, wann macht und welche Angriffsstrategien da gibt es. Das ist ja, das macht ja ein Hobbyspieler wie du und ich nicht, ne? Also wir spielen ja einfach zu und dann vielleicht können wir mal zwei Schritte im Vorfeld überdenken und wissen dann, okay, da muss man den Turm dort entziehen und dann läuft er da in die Falle rein und dann ist er vielleicht vorbei. Aber weil also die spielen ja, ne, das ist so wie wenn wir Fußball spielen und
auf jeden Fall.
Ne, das ist auch faszinierend zu sehen, dass die wirklich da ja, Züge ohne Züge über Züge im Kopf haben und Eröffnungen im Kopf haben und alles planen und taktisch spielen. Ich glaube, taktisch ist ein gutes Wort. Taktisch spielen. So, Erik.
Naja, so ein paar Eröffnungsvarianten, die hat man dann mittlerweile schon so ein bisschen drauf. Also wie gesagt, ich spiele das viel über diese...
Zu jeder Eröffnungsvariante gibt es ja Bücher an Fallkonstellationen, die schon gespielt worden sind.
Ich weiß jetzt nicht, wie die alle heißen oder so, aber manche Sachen... Wie gesagt, ich habe das auf dem iPad, kannst du schön, gibt es so ein Tutorial-Programm, das hatte ich damals irgendwie gestartet, vor einigen Jahren. Und da bin ich wieder reingekommen in das Thema und habe das halt dann regelmäßig immer mal gemacht, wenn ich irgendwo länger. Und da kriegst du halt auch viele Tipps, so ja, wenn du jetzt die nimmst, dann geht's dahin und so. Und dann kannst du halt, irgendwann wird das immer weiter zurückgefahren, diese Ratschläge. Und dann irgendwann stehst du ganz allein da. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen. Gibt es diverse Programme. Ja, mir hat ziemlich gut gefallen, die Serie. Es war so eine Serie, was ich eigentlich immer ganz gern mag, wo ich so ein bisschen überrascht werde von der Art, wie es gedreht ist oder von den Richtungen, die Geschichte nimmt und die mich aber auch die ganze Zeit irgendwie gefangen hält, ja, dass ich immer wissen möchte, wie geht's weiter und zwar auch sehr, sehr gut gespielt, also sowohl von den jüngeren Darstellern aus den ersten Folgen, was übrigens, ich glaube, so Anfang der 50er Jahre spielt, ne? Weil da ist sie ja noch jünger, weil das muss so kurz nach dem Krieg gewesen sein. Und später ist er dann, glaube ich, so 60er Jahre und dann, ja, genau. Und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Übrigens, kleiner Funfact, das Kinderheim, wo die wohnen, ist ein Gebäude in Berlin.
Ja?
Ja, die haben viel in Berlin gedreht, ja.
Cool. Und genau.
Ja, die Architektur die Architektur sah so ein bisschen europäisch aus, aber ich habe nie auf die Idee gekommen, dass das bei uns gedreht worden ist.
Ich hatte am Anfang auch überlegt, ist das in England oder wo findet das statt? Und dann habe ich so ein Auto gesehen, dachte ich, nee, das ist so. Und dann haben die von Dollar geredet, okay, dann war es dann klar.
Da kam ein Trabi um die Ecke gefahren und dann.
Nee. Und ja, ich fand das dann auch die Stadt, wie die so gezeigt wurde, dann, wo sie bei ihrer Pflege, also das glaube ich, sie sagen zwar in der deutschen Synchro, sagen sie zwar adoptiert, aber ich glaube, das war eher so eine Pflegefamilie, ne? Das gibt es ja in Amerika, dieses Foster-Care-Programm, weil sie hat ja auch irgendwann erzählt, dass sie $80 dafür bekommt, dass sie bei sich aufgenommen hat oder so. Und deswegen wollte sie dann nicht sagen, wo dann was passiert ist und so weiter. Ja, ich fand diese Stadt doch so schön, so nachgebaut hier, diese, wenn sie dann einkaufen geht in diesen Laden und wie das alles aussah, das war wahnsinnig gut, also mit viel Liebe zum Detail, auch dieser eine Laden, wo sie dann immer das Schachmagazin geholt hat und ja, und halt, es war immer so, dass man dachte, boah, ey, jetzt passiert bestimmt gleich was übel Peinliches oder so, weil sie ist halt teilweise, sie ist ja sehr jung und ist teilweise naiv an manche Sachen rangegangen. Aber sie hat dann so eine coole Toughness gehabt, um sich da aus manchen Situationen wieder rauszuwinden. Oder andererseits hat sich dann die Story in eine Richtung entwickelt, dass es dann irgendwie nicht peinlich war. Und das fand ich wahnsinnig gut geschrieben auch. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Ich habe erst mal die ersten drei Folgen, weil die gehen ja jeweils immer eine Stunde. Das ist schon ein ganz schönes Brett. Hat mir aber sehr gefallen und werde ich auch noch zu Ende gucken.
Definitiv, also klare Empfehlung von uns. Ich muss gerade nicht gucken. Also ihr seht, wenn ihr die Bewertung auf fortsetzungsvolk.net anschaut, seht ihr, dass wir uns da relativ einig sind, was selten vorkommt. Insofern hat es bei mir wieder Lust auf Schach gemacht und es macht hat einen tollen.
Suchst du mal den Dorfältesten?
Ich glaube tatsächlich, dass es immer noch viele Schachclubs gibt.
Der mit dem langen Bart und dann gehst du da mal schön
ein Schach spielen.
Mit Maske Schachspiel.
Der Daniel sitzt in seinem Keller und wartet drauf, dass ein junges Mädchen zu ihm runterkommt.
Gibt es eigentlich noch in den großen Zeitungen diese Schachrätsel? Da gab es immer diese Schach.
Matt in zwei, drei Zügen, weißt du, meinst du jetzt?
Irgend sowas, das gab es doch immer.
Große Zeitung willst du in der
die Welt, sowas die Süddeutsche.
Doch, doch, aus, in solchen Zeitungen ist sowas noch drin.
Oder die Bad Salzunger Bote.
Die Thüringer irgendwas Zeitung, frag mich nicht, wie die heißt. Thüringer Allgemeine.
Naja, Lirum Larum, ich muss mich noch kurz verbessern. Ich habe ja gerade gesagt, wir wissen auch gar nicht, ob sie einen Abschluss hat. Jetzt ist mir gerade, weil ich gerade ein paar Szenenbilder angeguckt habe, das sehen wir tatsächlich ja doch. Und da ist ja dann Alma, die Mutter, die einzige,
die
da
so ein bisschen klatscht.
Ja, ja. Genau, also es ist jetzt auch kein Spoiler, also sie schafft ihren Abschluss. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist eben trotzdem aus dem Privatleben, wenn wir sie da über 7 Jahre begleiten, dass da ein bisschen was gefehlt hat, dass eben Schach so der Mittelpunkt war. Das hätte ich mir ein bisschen menschlicher gewünscht, aber ja.
Wir spüren, wie du fühlst, Anne-Marie, gar kein Problem.
Thank you.
Gut.
Und da werdet ihr auch gleich spüren, was ich über die nächste Serie denke.
Ja, und das fühle. Möchte ich jetzt hier schon mal anmerken, kritisieren, verurteilen, dass dann einfach nicht geguckt wird, wenn einem das nicht gefällt.
Benimm dich doch nicht wie so ein barbare Menschenskind und hab da ein bisschen Anstand.
Das ist nicht in Ordnung. Hier. Wir haben ja einen Auftrag und den müssen wir folgen. Und ich gucke mir auch oftmals schöne Sachen an, wo ich mir ein Einmal daneben stellen muss.
Also,
um mich da,
die nächste Serie. Und dann war ich überrascht. Das ist eine deutsche Produktion, oder?
Ja, richtig.
Ja. Barbaren. Ich dachte, das wäre irgend so ein Hollywood-Gedöns-Geschinks, gell? Ein Historiendrama aus deutschen Lande, wahrscheinlich schon vor einiger Zeit abgedreht, in Deutsch und Latein. Das merkt man
ungefähr
gleich am Anfang.
4 nach Christus haben sie das gedreht.
Ja, direkt haben sie jetzt ausgegraben, mitgebracht. Genau, und Alex wird uns mal kurz erzählen, worum es denn bei Barbaren geht.
Also Barbaren, wird er wieder ganz groß auf allen Bushaltestellen beworben von Netflix.
Also hier der, nicht, ne?
Gut, wenn er kein Bus fährt. Wenn kein Bus fährt, dann können auch keine Poster aufgehangen werden. So, auf jeden Fall Barbaren. Deutsche Serie. Es spielt im frühen Germanien, wo die Römer Germanien besetzt haben und eingenommen haben und dort halt als die großen Herrscher vor Ort sind. Und wie gesagt, unsere Barbaren sind die Germanen, die halt dort in ihrem Land wohnen und natürlich unterdrückt werden und von den Römern ja, als Barbaren bezeichnet werden, die halt ja, einfach die Barbaren sind auf gut Deutsch. So, und in der Serie sehen wir halt, wie ein kleines Barbarendorf auch von den Römern beherrscht wird oder besetzt wird auf gut Deutsch, und die müssen halt dann ihre Abgaben leisten, relativ hohe Abgaben, irgendwie ganz viel Korn und fast alle ihr Vieh müssen sie abgeben an die Römer, damit sie halt Schutzzoll sozusagen zahlen und müssen dann ihren Schwur auf das Römische Reich abgeben und sagen, dass das halt der keine Ahnung, ob das der Cäsar war zu der Zeit, auf jeden Fall der römische Kaiser ihr Oberhaupt ist und dass sie ihn halt anbeten und anhimmeln. Ne? Und das widerstrebt halt so einem stolzen Barbaren, dass er halt dann auf den römischen Kaiser da niederknien muss vor ihm und halt ihn anbeten muss. Das will halt so ein Barbare nicht. Ne? So, und dann in diesem Dorf wohnen halt verschiedene Charaktere, halt auch der schöne Held, unser schöner Hauptakteur mit einer schönen, sehr, sehr schönen Tochter in dem Dorf. Und die sind halt so ein bisschen auf Krawall gebürstet und sagen, sie wollen das nicht, sie wollen sich nicht unterdrücken und nicht unterwerfen. Und sie wollen jetzt hier ein Zeichen setzen und sie wollen in das römische Dorf gehen und eine von den heiligen Sachen klauen. Es ist so ein Adler auf so einem Stock, so ein goldener Adler, der halt als Symbol für das römische Reich dasteht, und das wollen die denen halt klauen und dann halt damit zeigen, dass die Barbaren halt doch im Widerstand aufbauen können und Widerstand geben und ja, einfach so als Symbol halt das dort klauen. So, und das schaffen sie auch, sie dringen das Dorf ein mit einer List, bringen da ein paar Leute um, klauen dann diesen goldenen Adler bringe ihn zurück ins Dorf der Römer an sich. In dem Dorf ist natürlich erbost und sagt, oh, jetzt müssen hier alle Soldaten raus ins Land und müssen diesen goldenen Adler suchen, weil das ist ihr heiliges Zeichen. Und wie gesagt, mit dem Adler zurück im Dorf sagen sie, oh ja, das ist ein gutes Zeichen und jetzt haben sie wieder Mut gefasst und können gegen die Römer kämpfen und sind jetzt alle mutig und das ist jetzt der erste Anstoß, sich aufzustellen gegen die bösen Römer und ihr Ding durchzuziehen. Und dann kommt auf einmal am Ende, das ist, und das ist jetzt kein Riesenspoiler, das ist aber ein schöner Cliffhanger. Am Ende kommt dann der ein Römer ins Dorf geritten, der auch so einen gewissen, oder das ist ein, ich weiß gar nicht, wie der zusammenhängt, aber der ist von dem Römer-Chef da im Römerdorf. Ich glaube auch ein hoher Soldat oder ein hoher.
Ich dachte, das ist der Sohn oder sowas. Der
ja, eben nicht.
Ja,
eben
ja, nicht, nee, das ist schon klar, aber ich dachte, er empfängt ihn als Sohn irgendwie am Anfang.
Ja, irgendwie sowas, aber so ganz habe ich es auch nicht durchblickt. Auf jeden Fall kommt der dann ins Dorf geritten, Arminus, alleine ohne
Sohn
seine
des
Armee.
Segimer.
Ja, genau, das wollte ich gerade gesagt haben. Auf jeden Fall kommt der dann alleine ins Dorf geritten, steigt ab und der Häuptling der Barbaren erkennt ihn dann halt als sein Sohn. Ne? Und da hört die erste Folge auf, ein super Cliffhanger. Und da kann man schon erahnen, ja, da ist irgendwo vielleicht einer übergelaufen oder ist der eingeschleust als Spion oder was ist denn da los? Man will es aber wissen. So, auf jeden Fall ein bisschen, im Prinzip eine sehr, sehr einfache Story. Die Römer gegen die Barbaren. Dann haben wir noch Legionäre bei den Römern, halt Germanen, die sich halt angeschlossen haben. Klassischer Legionär halt. Es wurde ja hier bei uns in der Gruppe schon Kritik geäußert von gewissen Personen, die ja natürlich zum Teil nachvollziehbar sind. Es ist jetzt eine Serie, die sehr blutig ist, die sehr brutal ist, die ist auch sehr einfach gestrickt. Es ist jetzt keine tiefgehende Story. Es ist halt einfach eine klassische Gladiator, wie der Film damals, so dieser Römer gegen Barbaren Story, ne? Nichts Tolles. Es ist eine Liebesstory dabei.
Eigentlich also Gladiator hat Oscar gewonnen, ja. Also
das ja, ist, ich meine aber so dieses Setting, das Setting, so diese Römer und diese Sklaven und so einen ganzen Kram. Das ist es halt, ist nicht der Film, das ist schon klar. Auf jeden Fall muss ich aber sagen, ich war positiv überrascht. Warum? Weil so vom ganzen Setting, von den Details ist das absolut gut gemacht, ne? Also so von den Kostümen her, vom Flair, wo die in dem Wald ihr Dorf haben, wie die Personen agieren und wie sie reden, dass die Römer dann auf Latein sich unterhalten und du mitlesen musst. Es hat auch ein paar negative Aspekte, so diesen Schönling im Dorf und diese schöne Tochter im Dorf. Das ist ein bisschen, naja, passt nicht ganz, aber es muss halt sein, ist auch okay, sieht da gut aus. Auf jeden Fall, alles in allem, ist das eine sehr, sehr hochwertig gemachte Serie. Wird nicht jedem gefallen, weil es nicht, einfach nicht jedem seine Story ist, sein Stoff ist. Aber wer so auf Viking steht, wer so auf nochmal auf Gladiator, auf diese Zeit steht und auf Kämpfe steht und mit Schwert und mit Schild kämpft und sowas, der ist da absolut gut aufgehoben und der wird da seine Unterhaltung finden. Und ich, wie gesagt, ich glaube, ich werde sogar mal noch weiter gucken, weil das absolut eine spannende Geschichte wahrscheinlich werden könnte, ne? Mit dem Zwist zwischen dem Sohn und dem Vater und Römer und hin und her. Spielen auch relativ bekannte, glaube ich, deutsche Schauspieler mit, ne? Dein sehr viele deutsche bekannte Schauspieler, genau. Und absolut, also für mich keine super Top-Bewertung, aber absolut auch keine miese Bewertung. Also das ist durchaus höheres Mittelfeld und kann man gut gucken. Es ist unterhaltsames Popcorn-Kino, sage ich mal so, übertragen.
Ich höre daraus, du hast nur die erste Folge geguckt, richtig?
Richtig.
Okay.
Das war der Fehler.
Das höre ich nämlich da schon raus.
Ja, sehr gut. Wird besser oder schlechter? Jetzt machen wir einfach mal so.
Ach so, du hast auch nur die erste
Folge geguckt? Ich habe auch nur die erste gesehen und den Schauspieler, den Alex meint, ist wahrscheinlich dieser Ronald Zerfeld, der bei hier Warten auf dem Bus mitgespielt hat, dieser etwas.
Ja, genau, den wäre ich.
Der hat auch noch in besseren Sachen mitgespielt.
Ja, klar.
Du hast das schon richtig zusammengefasst und das wird dann auch noch ein bisschen mehr, falls ich jetzt ein bisschen Klarheit mal reinbringen kann, ist jetzt kein großer Spoiler, also du hast ja schon gesagt, weil das den als Vater. Als der klein war, sind die Römer in das Dorf gekommen und da mussten die Kinder als Sklaven abgegeben werden. Da hat halt der Häuptling seine zwei Söhne als Tribut an die Römer gegeben, damit das der Frieden bleibt. Ja, deswegen. Mhm. Und der Römer hat halt den Jungen adoptiert, mehr oder weniger. So, deswegen sagt der Römer Sohn zu ihm und der Barbar, der German okay, auch. Ne? Nur mal Klarheit. So, die erste Folge war ja noch ganz okay, wo ich gedacht habe, ja, ist ja ganz nett, ich war auch überrascht hier so, ja, Gaumont-Produktion und so, ja, wir befinden uns im Teutoburger Wald. War so ein bisschen Foreshadowing, Schlacht im Teutoburger Wald, hat jeder mal im Geschichtsunterricht was gehört. Davon ist erstmal überhaupt keine Rede mehr von diesem Ganzen, von dieser Schlacht, die man dann so schön sieht, sondern es geht dann wirklich in dieses GZSZ-Geplänkel rein mit wer hat da mit wem und wer möchte mit wem und ich, die will mit dem und der das und ach und der kann nicht mit dem und der redet nicht mehr mit dem und dann die ganzen Stämme und alles. Und dann war halt so, die erste Folge war ja noch so ganz okay und dann war da dieser Cliffhanger und ich habe gedacht, okay, guckst mal halt noch weiter und so. Aber Gottes Himmels Willen, was wird das für ein Scheiß, ey. Deswegen, ich habe zwar bei mir 9 Punkte drinstehen, ich gehe nochmal weiter runter, ey. Ich gebe da 3 Punkte maximal. Also das wird ja ein zum Himmel schreiender Unsinn. Also mit jeder Folge geht das wirklich weiter bergab. Das ist ja, ich habe ja Mut zum Trash, ne? Ich gucke ja gerne Trash-Filme und Serien und Schläferz und so, ist mir alles nicht fremd, ne? Ich habe das dann unter dem Gesichtspunkt weitergeguckt. Da kann man sich dann wirklich nur noch beömmeln, wie dämlich das ist. Also das kann man nicht anders sagen. Die erste Folge ist wirklich noch okay.
Aber die erste zeigt das nicht, ne? Die erste ist absolut guckbar, ne? Das ist das Schlimme dran.
Ist okay, coolen Cliffhanger. No. Und wo man denkt, oh, ja, nicht schlecht, es könnte in die und die Richtung weitergehen, aber um Himmels Willen, ey, oh, was haben die dann da draus? Vor allem, da ist dann der Sohn, der dann hier zu seinem Germanenvater dann zurückkommt, dann geht er wieder zurück und ist wieder da, was? Und dann kommt er wieder zurück und ist wieder da und dann ist ja dieses eine Kind, was da verletzt wurde in der ersten Folge.
Ja.
Das ist dann irgendwie verheilt, aber es ist dann behindert und rennt die ganze Zeit immer nur so komisch rum und macht Geräusche und also das ist alles so furchtbar gemacht, ganz furchtbar, ist schlimm, wie ein Autounfall, ey. Oh, Hilfe, Hilfe. Also die erste Folge ist wirklich noch okay, deswegen, ich hab's bei euch mit dir rausgehört.
Du
hast wirklich, du kannst ja mal Spaß haben, mal noch 1-2 Folgen gucken, mal gucken, was du dann noch sagst.
Na gut.
Ich habe schon die Hoffnung gehabt, dass es noch besser wird, weil ich fand, es war okay, es nahm so langsam Fahrt auf. Du siehst ja auch die, ist das die Tochter des Häuptlings, die da am Anfang so quasi dafür verantwortlich ist, dass ihr kleiner Bruder da abgestochen wird. Die ist ja im Trailer, ist die ja blutverschmiert und denkst du so, die nimmt so die Hauptrolle
ich hatte gehofft,
in die Hand irgendwie.
Ich wollte das sehen, was da mit den Schlachten und so. Ey, ich habe wirklich ein paar Folgen noch geguckt, das geht überhaupt kein bisschen in die Richtung, dass die mal irgendwo.
Ach so.
Oh, das ist ja doof dann.
Sind nur so ein Geplänkel und dann gibt es da noch so Ränkespiele und dann will der eine, dieser Übersetzer-Typ da, ihr wisst, wen ich meine, der in den Germanen, das war übrigens, glaube ich, Italienisch, was da gesprochen wurde, weil ich glaube, Latein wird nicht.
Aber egal. Raus. Wikipedia weiß doch alles.
Stimmt. Jedenfalls ist dann dieser Typ, der bietet sich dann bei den Römern an und will dann Häuptling werden und dafür soll der andere aber irgendwie um die Ecke gebracht werden und also das ist dann nur so ein Scheiß die ganze Zeit.
Also Erik, du hast nicht genügend Asterix gelesen, es war Deutsch und Latein, es war schon Latein.
Echt? War das Latein? Aber da waren sehr viele italienische Worte drin. Gibt es da Schnittmengen?
Bestimmt, ich nicht eine romanische Sprache, deren Wurzel im Latein zu finden ist. Deswegen
Alea jacta est.
Genau.
Die Würfel sind gefallen.
Wären wir wieder beim Schach? Nee, Quatsch.
Und Annemarie, du hast dich nicht rangetraut, oder?
Also Annemarie ist schon wieder weg, das ist zum zweiten Mal. Warte mal, jetzt wo das große Feedback, die große Begeisterung von Annemarie ausbrechen
würde.
Ja, die
kann ja nichts teilen, die hat es nicht gesehen, von daher.
Die wird jetzt bestimmt.
Ja, Daniel, wie fandst du es denn? Dann sag du halt erstmal,
wer warte mal, ich mal ganz kurz nebenbei Annemarie nochmal reinholen. Ich fand die Serie, wie du es sagtest, ich bin jetzt kein großer Fan dieses Genres per se. Das, was ich gesehen habe, war interessant, war aber vielleicht so ein Tick zu heroisch schon. Also es geht alles gut, was ja auch, also den einzigen, wo ich mit der flachen Hand auf die Stirn geschlagen habe.
Alles gut, das Kind wird in den Kopf gehauen.
Naja, nee, gut. Jetzt warte mal. Es geht mehr so um das Allgemeine. Nee, aber was ich geil fand, die schwimmen ja irgendwann bei den Römern durchs Lager, durch die Scheiße, um es da auszudrücken. Ganz kurz, Ann-Marie, ja bist du wieder da?
Genau, da haben sie doch in der ersten Folge noch diesen Heist da gemacht, wo sie den Spore holen wollten, ne?
Genau. Aber jedenfalls, eine Minute später, wenn sie durchs Dorf laufen, ist die ganze Scheiße aus dem Gesicht weg, die Haare sind wieder einigermaßen in Ordnung. Und ich mir,
das ist doch ein Film.
Das muss doch riechen, ne?
Das
wenn
muss
die sich
doch
da
so
anschleichen,
sein.
Das riechst du doch 3 Meter gegen Wind.
Es ist ein Traum. Ich sagte, naja, jedenfalls. Und dachte mir, okay, bisschen, ja, wie gesagt, das Kind, bisschen Ballast und dann nimmt das bestimmt die nächste Folge noch mehr Fahrt auf. Toll umgesetzt. Also die Kostüme, die haben gestimmt, so dieses Flair, hat es war so ein bisschen was von, ich sage jetzt mal, kennt ihr diese Wikinger-Dörfer, wo dann so eine Truppe von Studenten oder irgendwelche Begeisterten, die dann im Sommer über in diesen Wikinger-Dörfern leben, gibt es in Dänemark oder in Schweden, gibt es so ein paar.
LARP oder was?
Bitte?
Live-Action-Roleplay.
Nee, die das ist so ein, das, wo war LARP. Denn, wo war
das? Das heißt LARP. So LARP.
Ja, keine Ahnung, nee, das ist schon so eine Mischung aus, Museum. Und die kommen jedes Jahr, selbst aus Deutschland kamen da welche hin immer und haben dann, ja, und leben dann wie die Wikinger halt, ne? Also haben kein Werkzeug, bauen alles selber im Zelt.
Sonst kein
mit Fell
Leben
und
hast,
sowas.
Machst halt sowas, ist ja auch.
Ja, die egal. Hatten in Gera bei Ronneburg in dem Buga-Gelände hatten sie auch mal so ein Mittelalterdorf hingebaut und da haben die dann auch so mittelalterlich, das war dann gleich so ein dauerhafter Mittelaltermarkt, den die dort hatten. Ja. Sind ja mal Wochenende.
Wird es auch nicht mehr geben, ne, mit Corona.
So, jetzt kannst du deine Frage nochmal an Marie stellen. Ann-Marie ist nicht wieder da, Erik.
Ja, Ann-Marie, du hast dich gar nicht rangetraut, oder? Oder gleich Vorbehalte gehabt, oder was war da?
Ja, also ich höre ja immer jetzt auch hier mal eine Podcast-Empfehlung vom Radiosender Fritz, die Spoil-Susan, das ist mit Anna und Selin, das sind da zwei Moderatorinnen bzw. Redakteurinnen. Und die hatten eben auch Barbaren vorgestellt und das war, was ich da gehört habe, war ausreichend für mich, dass ich sofort wusste, okay, das ist nicht mein Cup of Tea und das wird mich auch nicht interessieren und das klang für mich noch schlechter als Game of Thrones und das interessiert mich sowohl geschichtlich als auch bildlich überhaupt nicht und hatte ich jetzt, wie gesagt, leider keine Zeit.
Hatten die da auch so ungefähr was gesagt, wie dass die erste Folge noch ganz okay ist, aber dass es dann wirklich rapide bergab geht? Oder
das weiß ich gar nicht
mehr. Das ist nur meine Empfindung hier, okay.
Das ist jetzt schon 3 Wochen her. Also das war direkt immer zum Start, als die Serie rauskam. Das war ja Mitte, Ende Oktober. Ich weiß es nicht.
Ja, hörst du also den Spoiler-Podcast an, gleich am Anfang?
Nee, das heißt eigentlich Spoilsusen, weil sie eben nicht spoilern, wobei die ab und zu doch mal ein bisschen, na, so wie wir, ein bisschen übers Ziel hinausgehen, aber eigentlich versuchen die eigentlich Filme und Serien nur so abzubilden, dass man das danach noch schauen kann, ohne zu voreingenommen zu sein und zu viel zu wissen. Aber ja, nee, also inhaltlich nicht so viel erfahren, sondern nur Grundsetting und ja.
Also, naja. Fazit.
Haben wir wieder was gelernt.
Offensichtlich. Man muss es nicht anschauen. Tut mir ein bisschen leid. Also für alle Asterix-Fans da draußen, kauft euch lieber einen alten Asterix oder Lights aus.
Was hat jetzt Asterix mit Germanen zu tun?
Weil da auch die Römer sind und Latein sprechen und es unterhaltsamer ist. Deswegen. Nee, aber macht ein bisschen mehr Spaß anscheinend im Long Run. Über den Piloten, deswegen ist die Bewertung auch von Erik plötzlich so extrem runtergefallen.
Schaut, ich habe mir erstmal gedacht, ich trage erst mal hier was anderes ein im Dokument.
Du bist ja ein Fuchs, Erik, du willst uns ja das Licht führen mit deiner Bewertung.
Weil der Daniel, Wahnsinn. Der teilt nämlich hier das Wort zu, je nachdem, ob es ihm gerade in Kram passt, hier die Bewertung das von den Leuten.
Heißt, dein Wort, da bin ich immer.
Hinterfotzig, also dieser Daniel, meinst du?
Da könnte ich ja Ann-Marie einfach die nächste Serie vor die Füße schmeißen, in der Hoffnung, dass die Bewertung, die da drin steht, einfach nur runtergespielt ist und sie total begeistert davon war.
Aber die will ich doch vorstellen.
Ja,
oder?
Ich weiß, deswegen mache ich das auch nicht. Und ich übergebe dir einfach mal, also wie gesagt, Barbaren, offensichtlich kann man sich sparen.
Ja, ist ganz nett. Also die erste Folge und danach,
Serie, die erste,
wenn man
ja. und dann,
wenn man es ein bisschen als Trash sieht, also so B-Movie-mäßig, so irgendwie.
Wie hast du gesehen? 3 oder was, Erik, ne?
Ach nee, ich habe es einfach laufen lassen. Das ist ja, das geht ja nicht lange. Es war halt, ich wollte dann irgendwie gucken, ey, irgendwie muss das doch mal zu dieser riesen Schlacht kommen, die man am Anfang in diesem Foreshadowing sieht. Aber es geht kein bisschen in die Richtung. Und die haben irgendwie alles in der ersten Folge verballert, da diesen Heist, ja, wir gehen da das Dorf rein, dann müssen wir uns einen Plan machen und alles ein bisschen gefährlich und so. Ey, das sind in den nächsten Folgen nichts mehr davon. Ja, die hocken nur noch rum und labern und labern und labern, laberababer und dann gehen die einen in den Wald und die anderen sind böse auf die und oh. Ey, dann kommen noch andere Stämme dazu und oh, die haben da alle ihre Befindlichkeiten und der eine, dem da die Frau mal versprochen worden ist, der ist auch sauer, weil die jetzt nicht gekriegt hat und oh, weißt du, nur so ein GZSZ-Zeug da die ganze Zeit. Aber da sitzen die halt alle immer in ihren Barbarengewändern. Ah, nee, kannst du dich noch erinnern an die Serie hier, The Norsemen, die wir besprochen haben? Das war ja wenigstens noch amüsant.
Die war wesentlich lustiger, da hast du diesen Humoraspekt gehabt.
Genau, jetzt ist mir gerade noch was eingefallen. In der ersten Folge war nämlich auch noch Humor drin. Ja, da waren so ein paar witzige Szenen drin bei Baban. Und er war später überhaupt nicht mehr. Das nimmt sich dann nur noch Bier ernst und nur noch Gespräche. Und, okay, aber ja, könnt ihr ja Interesse halt mal weitergucken. Würde mich interessieren, ob ihr es genauso seht. Denn ich wollte euch da jetzt nicht zu sehr das matig machen oder so. Okay, ich mache mal weiter mit Truth Seekers. Das habe ich ja vorgeschlagen gehabt.
Seeker, oder? Seekers, ich weiß gar nicht. Später
Nee, Truth Seekers, weil es sind ja mehrere, die nach der Wahrheit suchen. Und es ist tatsächlich, es gibt so ein Hashtag und auch so diverse Telegram-Gruppen, Truth Seeker. Da verbergen sich aber eher so wirklich ganz düstere Gestalten dahinter, quasi Verschwörungstheoretiker oder übelste Art. Ach, das ist noch das harmloseste von den ganzen Idioten. Und jedenfalls, deswswegen hat sich die Serie wahrscheinlich auch diesen Namen gegeben, Truth Seekers, weil sie auch ein bisschen drauf abzielen. Das Ganze ist natürlich produziert von Nick Frost und Simon Pegg, die ja auch schon die sogenannte Cornetto-Trilogie zu verantworten haben. Die drei Filme, die da bestehen aus Shaun of the Dead, diese Zombie-Horror-Komödie, Hot Fuzz und The World's End. Und wir sehen auch, beide haben hier aber bei Truth Seekers nicht gleichwertige Rollen, sondern Nick Frost hat quasi mehr oder weniger die Hauptrolle und Simon Pegg spielt so den Boss von so einer Firma, so Radio- und Fernsehtechnikfirma.
Ja.
Mit einer ganz weirden Perücke, ne? Wo ich auch gesagt habe, beim Rausgehen, so, oh, eine komische Perücke. Dieser Simon Pegg gibt immer die Aufträge weiter, wenn irgendwo eine Installation zu machen ist. Also die installieren so Internet und Fernsehtechnik, irgend sowas, ne?
Die Telekom von England sozusagen.
Ja, irgendwie, aber eher so, ich glaube, privat, was heißt irgendwie, wie ist das, Smile oder so? Oder
Smile so? Internet mit
ja.
Y.
Und jedenfalls ist da Nick Frost mit seiner typischen Art, muss dann halt immer irgendwo hingehen. Und bei irgendeiner Oma, die, wo wieder mal auszusehen, das Kabel durchgeschnitten ist von ihrem Internet, die das aber wahrscheinlich nur macht, damit sie überhaupt mal Gäste bekommt in ihrem Haus, muss das dann reparieren. Er bekommt jetzt einen neuen Partner zugewiesen. Und wie es halt immer in solchen Buddy-Geschichten ist, am Anfang sind die beiden erstmal so ein bisschen, was, wieso? Und der Partner heißt Elton John. wird gespielt von Samson Keyo. Der spielt den Assistent. Und der soll ihm erstmal so ein bisschen über die Schulter gucken, stellt dann aber fest, dass Nick Frost, heißt hier in der Serie Gus, hat da so eine geheime Leidenschaft, ein Hobby, das beschäftigt sich nämlich gern mit paranormalen Ereignissen. Er ist quasi ein Amateur, Geisterjäger und ist auch in diversen Sachen aktiv und da gibt es auch so Magazine für die ganzen Nerds, die so Geister jagen oder irgendwelche Sachen entdecken irgendwo. Und er notiert halt dann immer seine Geschichten oder dokumentiert die auch auf seinem YouTube-Kanal. Und jetzt hat er natürlich das Glück, dass er jetzt den Elton dazu bekommen hat, der ihn dann natürlich auch immer filmen kann, wenn er irgendwas entdeckt hat. Und ja, sie geraten natürlich auch schon so relativ schnell in die ersten paranormalen Vorfälle hinein. Ja, und manchmal bei den ersten Sachen ist es noch so, wo man denkt so, okay, das könnte jetzt, ist das jetzt wirklich gruselig oder ist das jetzt ein paranormales Ereignis oder ist das noch irgendwas anderes? Und da passieren dann wirklich so die absurdesten Sachen. Und er nimmt halt auch diese ganzen Verschwörungstheoretiker schön, wunderbar schön auf die Schippe. Und ich fand das einfach extrem herrlich. Auch so, es ist jetzt nicht so pointengetrieben wie jetzt irgendwie andere Comedy-Serien oder auch nicht wie Shaun of the Dead oder so, wo man sich teilweise wirklich weggelegt hat vor Lachen bei manchen Sachen. Sondern das ist eher hier so richtig cool erzählt, so ein bisschen Akte X-mäßig, aber halt mit Shaun of the Dead gemixt, also mit dieser Art von Humor. Und auch noch so ein bisschen dieses Buddy-Movie-Ding mit den Zweien. Und das nimmt irgendwie ein bisschen, das greift irgendwie alles auf, was so popkulturell in der Richtung relevant ist. Also angefangen von irgendwelchen Conventions, wo irgendwelche Comic-Fans hingehen, bis hin zu irgendwelchen paranormalen Foren oder sowas, wo die sich rumtreiben und so weiter und so fort. Also gibt's auf Amazon Prime gerade Truth Seekers und ich kann es empfehlen. Jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt.
Du hast ja noch ein Highlight vergessen, gerade weil das so absurd ist oder ich habe es überhört. Da spielt noch jemand, ein alter Bekannter mit. Ein gewisser Malcolm McDowell. Der Vater? Der Schwiegervater sogar, glaube ich nur. Der in dem Haus von Gus Roberts, also dem Hauptdarsteller, wohnt und der im Hintergrund immer mit seinem Behindertenaufzug, also diese, wie heißen die, Rollstuhlaufzug?
Treppenlift
hoch und runter fährt, aber dann keine Hose und einen Morgenmantel und dauernd so rummotzt und Malcolm McDowell kann man ja halten, was man will, aber die Rolle ist perfekt. Der macht das irgendwie genial, diesen alten, crumpeligen Typ da. Ich fand das großartig. Es ist britischer Humor, den muss man mögen. Der ist jetzt kein Schenkelklopferhumor, der ist jetzt nicht so in your face, das ist eher so ein still und kommt so von da hinten durch die Brust ins Auge so. Aber die machen das, die nehmen dieses ganze Genre hops, ne? Also am Anfang, der Pilot war das, wo der hört ja immer so ein Radiokanal, geht immer 1, 1, 1.
Und die gab's wirklich. Also die gab's wirklich.
Hast du auch immer gehört, Erik, oder was?
Nee, ich habe das mal festgestellt. Ich habe ja damals immer viel so im Radio aufgenommen. Das kennen ja die Jüngeren gar nicht mehr. Da hast du ja am Radio rumgesucht und wir haben ja damals, wo ich aufgewachsen bin, relativ hoch gelegen auf dem Galgenberg in Gera. Und da hast du sehr viele Radiosender reingekriegt und habe ich halt immer mal gesucht, wo ein geiles Lied kam zum Aufnehmen auf Kassette. Und manchmal hast du dann so komische Sender drin gehabt. Das hat auch die Geheimdienste haben da auch. Die haben dann nicht nur Eins und Nullen, sondern die haben so Zahlenfolgen. Die konnte dann quasi jemand anders, der das empfangen hat, dann irgendwie entschlüsseln. Da war das dann halt irgendeine Botschaft oder so. Da hast du immer mal sowas empfangen. Das kenne ich tatsächlich. Also das hat mich gewundert. Das ist nicht nur Quatsch, was die da...
Das taucht in also hat schon auf. Jedenfalls, und da kommt dann der Neue, kommt halt da und erzählt irgendwas, weiß ich nicht, von fünf. Und dann geht es 1, 1, 5. Und dann meinte, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Das hat sich geändert. Seit Jahren höre ich da nur Einsen und plötzlich eine 5. Also es ist einfach eine sehr skurrile Komik. Also mir hat es sehr gut gefallen. Alex, wie sieht es bei dir aus, bevor wir das dann nochmal, du bist auch relativ hohe punktzahlmäßig.
Wie
sieht es
denn mit mir aus?
Oder ist das auch nur Fake?
Richtig, das ist auch ein Fake, richtig, ich habe nur alle verarscht. Ich bin da mit sehr gemischten Gefühlen rangegangen, das Coverbild bei Amazon mit der Verbindung Comedy hat mich abgeturnt. Was für ein Scheiß schon wieder. Aber ich bin ja jemand, ich gucke mir das trotzdem dann an, ne? Auch wenn ich schon von vornherein sage, das ist nichts für mich. Ich nehme mir die Zeit, um auch hier im Podcast was sagen zu können. Auf jeden Fall gucke ich dann mir die Serie an und ich war absolut positiv überrascht. Ich fand das wirklich, also die Charaktere, die da mitspielen, der Vater da in dem Haus, wo sie so ein bisschen auf Horror machen und dann ist er das dann nur irgendwie, der was klaut und super witzig und auch die beiden Typen dann, die Kombination zwischen den beiden Typen, sehr, 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 sehr gelungen, sehr, sehr witzig. Ich kenne da keinen von, sage ich so viel schon mal vorab, aber das macht ja nichts, tut ja nichts zur Sache, auf jeden Fall. Wirklich witzig, wie die miteinander agieren und auf die Sachen reagieren und ich werde da mit Sicherheit weitergucken, weil das wirklich, also wie du schon gesagt hast, das sind keine Schenkelklopfer, das ist eher so unterschwelliges Lachen und witzig sein. aber echt gut gemacht, ne? Überraschend gut. Hat mich überrascht, die Serie. Und das kommt ja nicht oft vor bei so Comedy-Sachen bei mir. Coole Nummer, echt wirklich witzig, wirklich gut gemacht. Wirklich war da, auf jeden Fall.
Und jetzt die große Frage an Marie. Wie kann dir so ein Qualitätsformat so wenig gefallen?
Selbst mir gefällt.
Ja, tatsächlich habe ich gar nicht so viele Kritikpunkte. Bei mir ist einfach der Funke nicht übergesprungen. Also ich fand das gar nicht sonderlich schlecht, aber ich fand es auch nicht witzig.
Ich fand das gar nicht sonderlich schlecht.
Nee, also ist ja jetzt, ne, wenn, ja, das ist ja normalerweise so, wenn was nicht gut ist, ist es ja eigentlich schlecht, aber das nun auch nicht. Aber wie gesagt, ich fand es halt überhaupt nicht witzig und der Hauptdarsteller, also keine Ahnung, zu den halt so dieses schwurrliche, ich bin der Tech-Guy, der alles hyper weiß und setzt mir hier bitte kein Newbie hin. Aber eigentlich interessiere ich mich ja für das Paranormale. Das könnte ja alles ganz lustig sein, aber irgendwie hat es mich überhaupt nicht gecatcht. Und da jetzt dann das mit dem Hund da in diesem Haus bei dieser Lady und boah, das war alles irgendwie so vorhersehbar und keine Ahnung. Also es war, ist vielleicht auch klassischer nur Pilot-Watch, also keine Ahnung, wenn ich vielleicht noch eine zweite und eine dritte Folge gesehen hätte, vielleicht kommt man da mehr rein, vielleicht wirklich einfach, dass ich mit den Charakteren jetzt nicht so warm geworden bin und wenn man dann mehr schaut, ich bin ja auch Freundin davon, dass man sagt, eine Serie muss nicht unbedingt im Piloten überzeugen, manchmal braucht es einfach länger, aber hier hatte ich jetzt irgendwie so nicht so Lust tatsächlich, dem Ganzen noch eine Chance zu geben. Deshalb, also wirklich, das ist keine qualifizierte Kritik, sondern einfach nicht so mein Ding und deshalb fand ich es nicht gut.
Erik, wird es dann eine zweite Staffel geben davon, weißt du das? Also ich habe gerade mal geguckt, also ich habe nichts gefunden.
Weiß ich jetzt nicht, nee. Ich habe aber jetzt mal hier in unser Dokument unten drunter mal diesen Wikipedia-Eintrag von Zahlensender und auch mal so ein Beispiel, da kann man sich das mal als Soundfile anhören und da werdet ihr mir beipflichten, wenn ihr das nach der Sendung mal hört, das klingt echt gruselig und wenn man das da als kleiner Junge da im Radio gedreht hat, dann plötzlich so 1, 5, 10, 18, das klang echt gruselig. Also
das erklärt einiges, Erik, warum du so bist, wie du bist.
Definitiv.
Ja. Zu viel Zahlensender gehört.
Ja, nee, ich wusste nicht, was das ist. Das klang aber einfach nur gruselig.
Hat nur mitgeschrieben, bändeweise. Bücher mit genau, Zahlen
die ganze
gefüllt.
Die Wand voll geschrieben, so von links oben angefangen bis rechts unten. Alles so voll Zahlen.
Horror-Movie-mäßig. Ein Traum. Nee, aber ich fand es echt, es war ein schönes Serie, macht Spaß. Ich mag halt dieses britische Zeug.
Apropos Zahlen. Ich habe jetzt eine Dokumentation angeschaut, da ging es um Fernsehserien. Und insbesondere um die quasi die Entwicklung der Fernsehserien, speziell jetzt so in diesen goldenen Zeiten, so mit Sopranos und so weiter. Und da war auch unter anderem das Sopranos-Ende, will ich jetzt nicht spoilern, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat. Das ist ja ein sehr charakteristisches Ende, was da passiert. Und dann haben sie die, nachdem das ausgestrahlt worden war, gab es ja sehr, sehr viel Kritik, ne? Riesen Shitstorm und weil die Leute damit nicht richtig umgehen konnten, was da passiert ist. Und in dem Moment haben sie dann interviewt hier die Macher von Lost hier, Carlton Cuse und Lindelof. Die haben gesagt, oh, als die das gehört haben, was da bei denen ihr ein Ende für ein Shitstorm kam, da haben die gewusst, we are screwed. Weil die hatten ja ihr Ende auch schon fertig, weißt du. Und,
ja. Fand aber ich wie heißt die?
Nicht
wie heißt
so,
die
Doku? Aber ist okay. wie heißt die Doku? Gute Frage. Das war moderiert und produziert von Tom Hanks irgendwo auf Sky. Ich finde es mal
okay.
Raus.
Okay, ja, kannst du mal. Vielleicht posten wir nochmal. Gut, dann soll es das gewesen sein. Wie gesagt, hatten wir gerade eine Serie schon? Ich weiß gar nicht. Egal, ihr werdet sehen, was kommen wird. Tolle Serien, bis auf Barbaren anscheinend, die bricht nach dem Piloten ein. Vielleicht hat es auch einer durchgeschaut, dann einfach mal nochmal Bescheid geben. Das ist dann das große Finale für, weiß ich nicht, 10 Folgen dazwischen, alles wegmacht, man weiß es nicht. Gut, wenn ihr nichts weiter habt, dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Auf Wiederhören. Tschüss.
Ciao.
Bist du doch eigentlich in der IMDb drin?
www.fortsetzungfolgt.net